wenn irgendjemand eine Frage hat. Oh, ja.
Ramaprija, du hast gesagt, der Sangha besteht aus Individuen, aber nicht aus Individualisten. Theoretisch, hast du gesagt. Ja? Theoretisch bewahrt jeder seine Individualität in Eintracht mit anderen. Da der Sangha aber nun aus Leuten, aus Menschen besteht, ja, die weder Erleuchtete noch Halberleuchtete sind, sozusagen ist die Realität ja, dass man anfängt, der Sangha anfängt zu existieren, aus Menschen, die entweder Individualisten sind oder Gruppenmitglieder, ja, Gruppentiere, kann man vielleicht auch sagen. Was sind denn die Instrumente oder was sind die Mittel, die Wege sozusagen, um aus diesen Anfangssituationen von Individualismus und Gruppenorientierung, Gruppenabhängigkeit, ja, einen Sangha zu formieren, der das, was du als theoretisches Ideal formuliert hast, realisiert?
So, Sangha existiert auf verschiedenen Stufen. Ich habe sehr flüchtig den Arya-Sangha, den edlen Sangha erwähnt, von denjenigen, die nicht länger zurückfallen können, die transzendente Weisheit erlangt haben. Und in gewissem Maße, das, was ich erwähnt habe, ist ein Ideal für Menschen, die keine solche Weisheit haben. Andersrum gesagt, das, was wir häufig Sangha nennen, ist kein Sangha. Genau weil wir allzu häufig, ich möchte nicht normalerweise sagen, ob das vielleicht der Fall ist, uns allzu häufig, wie, was hast du gesagt, Gruppentiere oder wie Individualisten benehmen. Und in diesem Sinne dann, egal was der Titel besagt, sind wir kein Sangha. Wir sind vielleicht eine wohlwollende Gruppe oder eine Gruppe von Menschen oder verschiedenen Gruppen, die versuchen wohlwollend zu sein oder versuchen Sangha zu sein. Also es ist nicht im eigentlichen Sinne ein Sangha, wenn man sich so benimmt, wie du es beschrieben hast. Also wie kann man es entwickeln, sodass es mehr Sangha wird? Ich glaube, dass eigentlich ich einige der Mittel erwähnt habe, indem man könnte sehr, sehr schlicht sagen, indem man tatsächlich versucht, Sangha zu sein. Sprich, versucht, mehr in diesem Sinne zu kommunizieren, wie ich gesagt habe. Also versucht, mehr in diesem waghalsigen Sinne zu kommunizieren, sich zu offenbaren. Also die ganzen Bereich von dem, was ich über Kommunikation gesagt habe, was ich über die Metta-Bhavana gesagt habe, über die Meditation von liebevoller Güte, indem man wirklich versucht, nicht nur positive, schöne Emotionen zu erleben, sondern auch sie so stark zu erleben, dass man allmählich mehr und mehr imstande ist, zu sagen über den letzten Abschnitt, ja, ich kann nicht emotional entscheiden, welche dieser vier Menschen aufgeopfert werden müsste. Dass man das ehrlich sagen könnte. Also, dass man, das sind so zwei mit, würde ich sagen, allgemeine Richtungen. Und auch etwas, was vielleicht implizit drin war, und zwar durch Achtsamkeit, indem man wirklich beobachtet und danach handelt. Man merkt, man erlebt, was tatsächlich abläuft in den Begegnungen mit anderen. Ein anderes Element, was ich, glaube ich, sehr flüchtig erwähnt habe, wenn überhaupt, ist einfach, dass man die Ideale im Vordergrund hat. Die Gründe, warum man überhaupt zusammen ist mit den anderen. Vielleicht auch ein sehr wichtiger Faktor ist, nicht entmutigt zu sein, wenn man wieder merkt, vielleicht zum 100. Mal, dass man sich wie ein Gruppentier oder tierischen Individualisten wieder benommen hat, statt wie ein menschliches Individuum. Und nicht zu verzagen, sondern einfach, weil man versagt hat, sondern einfach wieder zu versuchen, mit neuem Mut. Wenn das nicht sehr griffig klingt, ist es nicht, weil sehr viel von der individuellen Situation abhängt.
Wie würdest du einen Individualisten beschreiben?
Meine erste Antwort ist das amerikanische Ideal. Aber das ist vielleicht, weil ich Kanadier bin. Aber es ist nicht nur deshalb. Es hat einige Untersuchungen gegeben. Also es gibt einen Wunsch, mindestens in manchen Menschen und mindestens in manchen Kulturen, dass man irgendwie alleine völlig selbstständig ist. Dass man nicht von anderen abhängig ist. Aber ohne, dass man sich selber wirklich spirituell entwickelt. Sangharakshita beschreibt es als eine Gruppe von eins manchmal. Also man hat all die Merkmale von einem Gruppenabhängigen, dass man von einer sozialen Gruppe abhängig ist, aber man definiert selber die Regeln der Gruppe. Das ist so eine Möglichkeit, das so zu verstehen. Die typischen Helden von amerikanischen Actionfilmen sind Individualisten, also anscheinend stark und unbesiegbar und ziemlich kindisch gleichzeitig. Eine andere Art von Individualist ist einfach das mächtigste Mitglied in irgendeinem sozialen Gefüge, in einer sozialen Gruppe. Vermutlich viele Politiker, die so starke Persönlichkeiten haben und die stark auftreten können, sind einfach Individualisten in diesem Sinne. Dass sie verschwinden nicht in der Gruppe, die sind nicht gesichtslose Schafe. Aber wie bedeutungsvoll sind die Unterschiede? Bringen diese Unterschiede ihnen mehr Glück, anderen Menschen mehr Freude? Bin ich sehr zweifelhaft. Und aus meinen eigenen Versuchen in diese Richtung, die nicht einzigartig sind, vermute ich, dass man sich eigentlich sehr viel Leidenschaft, indem man versucht, an diese Pseudo-Unabhängigkeit zu schaffen.
Ja. Man sagt Buddha, Dharma und Sangha. Warum die dritte Stelle, Sangha?
Warum an dritter Stelle?
Ja.
Ah.
Und die Bedeutung der Farben, der verschiedenen Farben, die man dann...
Also in einer traditionellen Auslegung, die ich gesehen habe, wird gesagt, der Buddha ist zentral, in gewisser Maße Erleuchtung ist zentral, es dreht sich um Erleuchtung. Ja. Aber es dreht sich um Erleuchtung und Dharma ist einfach die Prinzipien, die zur Erleuchtung führen, wenn man es so auslegt. Ja. Und Sangha dann die Gemeinschaft dazu. Und in gewisser Maße kannst du Sangha nicht haben, ohne die anderen zwei Ideale, in diesem Sinne an dritter Stelle. Ein Bild, das Sangharakshita benutzt, es ist wie ein Kreis. Mittelpunkt des Kreises ist der Buddha. Der Radius ist sozusagen der Dharma, der Weg zum Mittel, zur Mitte, so eine Linie am Radius, ist der Weg zum Mittelpunkt. Und der Kreis außenrum ist der Sangha. Aber es soll kein statisches Bild sein. Es ist, als ob gewisse Teile vom äußeren Rand sich ständig nach innen bewegen, hoffentlich. Es gibt auch eine andere traditionelle Beschreibung, was sagt, dass Dharma primär ist. Und Buddha so als einer der Dharma, also die Wahrheit, verwirklicht. Aber es ist vielleicht, kommt Sangha so an dritte Stelle, weil es vielleicht viel schwieriger zu verstehen ist. Ich finde, es ist sehr schwierig zu verstehen, was Sangha tatsächlich ist. Also diese Sprache, die bei den letzten Fragen aufgetaucht ist, von Individuum, von Individualisten, von Gruppe, ist nicht eine traditionelle Sprache, aber eine, die Sangharakshita eingeführt hat, die ich sehr hilfreich finde und viele andere Menschen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass besonders in diesem Bereich von Sangha so eine weitere Sprache reingebracht ist, weil es so schwierig ist, tatsächlich zu verstehen, was Sangha ist. Häufig liest man meines Erachtens ziemlich plumpe Antworten wie, ja, es sind die Mitglieder, die Laien und die Mönche oder nur die Mönche, die auf dem Wege zur Erleuchtung sind. Was überhaupt nicht erklärt, warum es so einen Stellenwert haben sollte. Mindestens ist es vielleicht eine theoretische Erklärung, aber völlig unüberzeugend. Die Farben, die goldene Farbe des Buddha, vielleicht ist es offensichtlich, warum Erleuchtung so die Farbe von Gold hat. Man kann auch Vermutungen stellen. Also es gibt, der Buddha ist, im spirituellen Kosmos Mittelpunkt, genau wie die Sonne Mittelpunkt im Kosmos von einem primitiven Menschen, wie er das Universum anschaut. Gold ist auch so hell und leuchtend. Viele Beschreibungen des historischen Buddha beschreiben ihn, als ob er wirklich goldene Farbe hätte, seine Haut und so weiter. Also es gibt diese starke Verbindung zwischen einem Erleuchteten und der Farbe Gold. Ja. Dharma Blau, weil sehr häufig wird die Wahrheit mit dem unendlichen Raum des Himmels verglichen. Und wenn man in einem trockenen Land ist, hat der Himmel diese tiefe Blaufarbe, die sehr attraktiv ist. Und wenn man will, etwas Mysteriöses an sich hat. Und es gibt diese Verbindung zwischen dem unendlichen Raum und dem Dharma. diesem Sinne und Wahrheit. Sangha ist rot, also sehr traditionell die Farbe von Liebe, also die Farbe, also was Sangha ausmachen soll. Wenn man will, man kann es ein bisschen weiter übertragen, die Farbe von Menschlichkeit.